Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Manchmal begibt sich das Theater in ferne, fiktionale Welten und in die Zeiten der Vergangenheit. Und manchmal schaut es sich ganz genau in der Wirklichkeit vor Ort um, jetzt und hier. Heute richten wir unseren Blick deshalb ins thüringische Jena. Das dortige Theaterhaus, geleitet vom niederländisch-flämischen Kollektiv Wunderbaum, präsentiert mit sehr viel Musik die doku-fiktionale Stückentwicklung Vom Dorf. Da wird das Landleben mal genauer unter die Lupe genommen, das ja zur Zeit auch viele Großstädter magisch anzieht, weil es zwischen Bauernhöfen und Landstraßen so schön behaglich ist oder doch vielleicht eher ungewohnt einsam. Wir hören mal rein, wie da in diesen Tagen auf dem Theatervorplatz in Jena gespielt und gesungen wird.
Ja, also ich würde mich freuen, wenn du mal kommst. Das wäre schön. Es ist auch gar nicht so weit, wie man denkt. Es ist eigentlich ganz nah. Ja, ich sitze jetzt hier auch gerade auf der Terrasse. Es ist ein lauer Sommerabend und trink Wein. Also schöner wäre es, wenn du auch da wärst. Aber naja, melde dich mal. Ich bin hier. Okay. Ciao, Kakao.
Ja, eins zumindest scheint die Städter und die Landbewohner zu verbinden, der Alkohol. Vom Dorf heißt das große Sommertheaterprojekt, das auf dem Vorplatz des Theaterhauses Jena stattfindet, erarbeitet vom Ensemble. Regie geführt hat Lissi Timmersch, künstlerische Leiterin des Hauses. Sie ist jetzt bei uns im Gespräch. Herzlich willkommen bei Rang 1.
Oh, vielen Dank. Ja, guten Tag.
Wie ist denn diese Idee überhaupt zustande gekommen, mal die Lebenswirklichkeit auf dem Land zum Thema zu machen?
Ja, gute Frage. Wir haben hier in Jena oft Stücken gemacht über Jena, also über unsere Begegnungen. Wir kommen aus Holland, einige von uns, und andere aus Deutschland. Und dann sind wir nach Jena gezogen und haben so Stücke gemacht, zum Beispiel über FKK-Kultur und über eine Eckkneipe, die es hier in Jena schon zur DDR-Zeit gab. Und dann dachten wir auf einmal, wir sollten doch unseren Blick auch mal über die Stadtgrenze blicken lassen, sozusagen. Und ich habe hier oft so in der Gegend herumgeradelt und dann gedacht so, ist das hier aufs Land so, wie wir lesen oder uns das vorstellen? Manchmal kriegt man so Nachrichten oder Berichten über das Landleben hier in Thüringen. Und da war ich einfach so neugierig geworden, ob meine meinen Fantasien dann ein bisschen so stimmten oder nicht. Und dann haben wir diese viele Interviews geführt und das war sehr inspirierend und interessant.
Genau, Sie sind dann losgezogen und haben die Menschen befragt. Wie ist das vonstatten gegangen? Haben Sie einfach irgendjemanden vor Ort angesprochen oder haben Sie die auf eine bestimmte Weise ausgesucht?
Ja, eigentlich sind wir vor allem über Ecke gegangen, weil einer von uns ist geboren hier in Thüringen, ein kleines Dorf. Wir sagen nicht, wie es heißt, wegen so Privacy und alles. Und auch da wir ein bisschen so fiktionalisieren, ist das auch nett, dass man nicht denkt, ah, ist das wirklich der Lars? Und ja, dann haben wir einfach über ihre Kontakte, weil sie da aufgewachsen ist. Und das ist ein relativ kleines Dorf, ungefähr eine Stunde Fahrt von Jena. Und da kannte sie natürlich alle DorfbewohnerInnen schon. Und das hat sehr geholfen, weil dann konnte er nochmal auf einem anderen Niveau einsteigen natürlich.
Und was sind das für Geschichten, die da erzählt werden? Was haben die Menschen zu berichten?
Ja, das ist ganz schön, finde ich, weil die Dörfer sind natürlich unterschiedlich, wie Menschen auch unterschiedlich sind, aber die gleichen Themen ploppen überall auf. Sind wir gut angebunden? Fährt noch ein Bus zum Beispiel oder nur noch einmal pro Tag? Was gibt es für Möglichkeiten, um einander zu treffen? Die Dorfbewohnerinnen erzählen oft, dass sie sich früher spontan in Laden getroffen haben oder in der Kneipe. Die gibt es oft heutzutage nicht mehr so. Das sind Themen, die Menschen beschäftigen und natürlich auch ein bisschen die Frage so, wir sind vielleicht mit weniger Menschen hier im Dorf, aber kommt doch vielleicht auch ein bisschen Geld zu uns, um mal etwas zu renovieren oder einen Fahrradweg anzulegen lassen.
Das sind die Themen. Wie wird das jetzt als Sommertheater Open Air umgesetzt? Wir haben schon gehört, Musik ist dabei, es wird gesungen. Das ist schon ein richtiges Sommerspektakel, was Sie da auf die Bühne bringen, oder?
Ja, es ist fantastisch. Wir konnten so draußen ein ganz großes Dorf eigentlich bauen mit unglaublich viel Stroh. Und das ganze Theaterhaus hat sich wie in so ein Fachwerkhaus verwandelt. Es ist eigentlich wie so eine Art Playmobil-Bauernhof. Und da tauchen Figuren auf, die wir so teilweise natürlich auf diese Interviewtexten auch basiert haben, aber auch stark fiktionalisiert haben, damit wir einen bunten Theaterabend haben, die schlussendlich für uns natürlich geht über so Frage wie, ja, wo geht das hin auch in diese ländliche Region und was können wir als Städtische vielleicht auch lernen oder erfahren über diese Perspektive.
Gibt es denn was, was Sie persönlich gelernt haben von den Bewohnern aus dem ländlichen Raum, wo Sie sagen, da ist mir jetzt was klar geworden, worüber ich vorher noch nicht nachgedacht habe?
Es ist unglaublich faszinierend, finde ich, dass Menschen sich so üben in Nachbarschaft und Zusammenleben. Und was ich sehr interessant fand, ist zu hören zum Beispiel, wie kommt man miteinander klar, wenn man politisch zum Beispiel weit weg sich voneinander befindet. Wie kann man dann trotzdem Interesse zeigen oder zusammenleben? Oder wann sagt man auch mal so, nee, hör mal, ich finde das wirklich blöd, was du denkst. Und dieses Zusammenleben und das Gespräch läufende Haude, das fanden wir sehr inspirierend und interessant. So eine Übung im Zusammenleben, über die Blasen hin.
Ja, Sie haben das gerade schon angesprochen. Thüringen ist gerade groß in den Schlagzeilen. Die Zustimmungswerte für die AfD gehen da durch die Decke. Laut einer Umfrage des MDR aus dieser Woche kommt sie nun auf 34%. Das ist so viel wie Linke, SPD und Grüne zusammen. Und es gibt auch eine Stelle in Ihrem Stück, wo diese Konflikte mit den Rechten vor Ort auch thematisiert werden. Hören wir mal rein.
Weiter durch die Nachbarschaft, in gebrauchten Adidas, rumeiern ist Alltagskram, wir pöbeln ein vom Landschaftsamt, haben selber keinen Plan, lass uns an den Dorfrand für einen Haufen Frischluft, weil uns hier die Atmung schnappt, sind vorbei im kleinen Markt, vorbei an alten Trucks, vorbei am DDR-Theater, nach der Wende eingestampft, um die Ecke ein Gebäude mit einem großen Wahlplakat. Es verlangen Staatsgewahrsam, heute hängt an Nazis ab. Schein liegt wie Panzerglas, Reichsflaggen am Fahnenmast. Am Fenster hab ich an den Jalousien zwei Augen ausgemacht. Den Jungen, der da wohnt, habe ich mal gekannt vom Fußballplatz. Hingen jahrelang zusammen ab mit 14 Saufen Polizeieinsatz. Wo ich auf die Einfahrt starr, seh ich wie ein Wagen parkt. Fahrer hat die Haare schwarz, Kennzeichen aus Eisenach. Hebt den rechten Arm und grüßt mich mit seinem Lieblingsparagraf. Wegen solcher Kandidaten nennen sie uns ein Nazi-Kraft. Rennt wie ein Passant, schon vom Mund und angespannt. Er geht einfach rein und lacht, gerade so vorbeigeschrammt. Haben da wohl den Stammtischgrat, hier bist du vom Keim gestört. Und nein, das war nicht immer so, haben uns nur dran gewöhnt. Rechts von uns ist jetzt der Ort, wo ein Dönerladen stand.
macht. Wirklich wahr, das ist alles echt wie auf dem Biomarkt. Spreche nur von dem, was mich umging, als wär ich Biograf. Lieber bleibst in einer Zeit. Träume von der großen Stadt, die meisten ließen uns allein. Weggezogen über Nacht, sind am Dorfrand angekommen. Steht am Ende des Paradies, haben so lange im Schlamm gesteht, dass Schlamm jetzt durch die Adern fließt. Sitzt Nebel in die Nacht, morgen dann nochmal von vorn. Einfach ein normaler Tag hier in meinem Heimatort.
Ja, eine sehr beeindruckende Hip-Hop-Performance aus dem Stück Vom Dorf am Theaterhaus Jena mit harten Wahrheiten über Rassismus, rechte Gewalt und trostlosen Alltag. Lissy Timmersch, Sie haben all das inszeniert. Auch die Konflikte mit den Rechten sind also präsent im Stück.
Ja, absolut. Ich fand es sehr berührend, dass ein Dorfbewohner, der eher linksorientiert ist, hat mit uns gesprochen. Das Gespräch fing an so: Ja, wir kommen sehr gut miteinander klar. Wir sind ein ganz fröhliches Dorf und wir machen viel miteinander, organisieren noch viel. Und am Ende des Gesprächs hat er so groß ausgeatmet, so gesagt, ist schon anstrengend manchmal, wenn man sich so nicht einig ist, politisch gesehen. Und ich glaube, das ist das Interessante, dass man wie so eine Praxis hat von Interesse und Zusammenleben, dass man natürlich immer auch das Gespräch offen hält und die vielen Menschen, die Brückebauerinnen sind und auch da auf das Land zum Beispiel eine soziokulturelle Szene aktiv sind und auch ja, sich da aktivieren und zeigen, wie sie das Leben sehen. Das fand ich super inspirierend.
Also die Theater können auch Brücken bauen. An den Theatern spielen sich aber auch die Konflikte ab. In Sachsen wehrt sich das Theater Plauen-Zwickau gerade gegen ein von der AfD durchgesetztes Verbot von geschlechtergerechter Sprache in der Stadtverwaltung und deren Eigenbetrieben, also auch beim Theater. Müssen die Bühnen da eine Bastion bilden oder müssen sie, wie Sie sagen, vermitteln, auf die Menschen zugehen, versuchen, da was zu erklären?
Ja, man bewegt sich, denke ich, zwischen diese beiden Punkte. Ich glaube, man muss natürlich manchmal zeigen, wo man politisch steht. Aber wir sind natürlich nicht nur Aktivistinnen, wir sind auch KünstlerInnen und haben die Hoffnung, dass man Menschen doch einladen kann und dass man ins Gespräch kommt und dass Menschen nachdenken über Sachen. Es ist ein Ort, auch zu reflektieren, natürlich das Theater und zu verbinden. Das bleibt sehr wichtig.
Das Stück hatte Premiere in dieser Woche. Jetzt wird es am Wochenende weiter aufgeführt. Wie sind denn die Reaktionen der Befragten? Haben Sie da was mitbekommen? Fühlen die sich gut wiedergegeben von Ihrem Abend?
Ja, absolut. Und es gibt auch einen Dorfbewohner und sein Kuh steht auf unsere Plakaten. Hm. Und jetzt hat er ganz viele Plakate mit nach Hause genommen und jetzt hängen die auch in seinem Dorf überall. Das ist auch ganz toll. Ich glaube, sie sind auch sehr froh, dass diese Interaktion stattfindet. Weil ich glaube, dass viele Menschen doch auch denken so, ja, die da in der Stadt, die denken nicht an uns. Und auch in der Politik haben wir keine Stimme. Und ich glaube, alles Mögliche, was das durchbricht, da freuen sie sich eigentlich sehr drüber.
Sagt Regisseurin Lissy Timmersch. Vom Dorf ist heute und morgen zu erleben am Theaterhaus Jena. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Eine traurige Nachricht hat uns in dieser Woche erreicht. Sao Paulo, Brasiliens Theaterhauptstadt, trägt Trauer, denn Regisseur José Celso Martinez Correa ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Er erlag den schweren Verletzungen, die er sich Anfang der Woche bei einem Brand in seiner Wohnung zugezogen hatte. Bis zum Schluss war José Celso als spiritueller Leiter mit dem Teatro Oficina verbunden, dem seit Jahrzehnten wichtigsten Theaterensemble in Brasilien, das er 1959 mitbegründet hatte. Brasiliens Militärdiktatur vertrieb ihn Mitte der 60er Jahre nach Gefängnis und Folter ins Exil und auch nach Deutschland, wo er später immer wieder seine Arbeiten gezeigt hat. Michael Lages erinnert an eine ganz besondere Persönlichkeit des Welttheaters.
So nimmt ein Theater in Brasilien Abschied von dem Regisseur, der es geprägt hat, mehr als 6 Jahrzehnte lang. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen, alte und neue Freundinnen und Freunde und vor allem das Publikum in São Paulo feiern, singen, tanzend, lachend und weinend in ihrem, in seinem Teatro Oficina. Und fürs Internet weltweit sind auch die Kameras dabei in der Nacht nach Cesarsos Tod. Atua! A toi para querer voir, spielen im Theater, weil wir fliegen lernen wollen. Eines der Mantras, eine der ewigen Beschwörungen in den Bühnenritualen des bedeutendsten brasilianischen Theatermachers. Und als kurz vor Mitternacht der Sarg hereingetragen wird, brandet Beifall auf. José Celso Martinez Correa ist 21 Jahre alt, als er mit studentischen Freundinnen und Freunden das Teatro Ficina gründet, die Theaterwerkstatt, deren Heimat bald ein Gebäude wird, das wirklich mal eine Werkstatt war. Die Bühne zwischen dreistöckigen Publikumsgalerien rechts und links, ein Kunststück der Architektin Lina Bobardi, ähnelt einer jener Sambódromo-Anlagen, in denen sich alljährlich zur Karnevalszeit die Samba-Schulen präsentieren, bunt schillernd, mit aufregenden Tänzerinnen, riesigen Musikkapellen und Festwagen wie aus dem Wunderland der Fantasie. All das, all diesen Reichtum aus Bildern und Körpern in Bewegung hat Cécile so auch ins Theater geholt. Und als das riesige Ensemble immer gut 60 Künstlerinnen und Künstler erstmals nach Deutschland kam vor 20 Jahren, wurden extra Bühnenräume konstruiert, die zum karnevalesken Spektakel passten. Zunächst in einer alten Industriehalle in Marl, gleich um die Ecke von Recklinghausen, dem Ort der Ruhrfestspiele, die damals nur für ein Jahr Frank Hastorf leitete. 2005 dann wurde dessen Berliner Volksbühne fast komplett umgekrempelt, der Zuschauerraum überbaut und damit die Bühne bis in den ersten Zuschauerrang hinaufgezogen. Die Volksbühne war verwandelt, das Publikum verzaubert. Und die krawalligen Berichte der Boulevardpresse über sehr viel Nacktheit oder gar Live-Sex auf der Bühne trugen viel bei zum Erfolg. Aber Hauptdarsteller in Cécelsos Theater ist eben der menschliche Körper, sehr gern auch sehr nackt. Im brasilianischen Fernsehen hatte einst Gilberto Gil, dem Musiker und Kulturminister im ersten Kabinett des Präsidenten Lula, erklärt, warum das so ist. Seit nämlich auch Cécelso Gefängnis und Folter durchlitten hatte in den ersten Jahren der Militärdiktatur und bevor er ins Exil ging, wusste er, dass der menschliche Körper und dessen Unverletzlichkeit sozusagen heilig sind. Chico César, ein Star der aktuellen brasilianischen Musik, vorgestern Nacht beim rauschenden Totenfest von São Paulo. Dass Cécelsos Theater den ekstatischen Geist des Karnevals versprühte, war das eine. Aber auch die Stücke von Bert Brecht und immer wieder Maxim Gorki hatte er dem brasilianischen Publikum nahegebracht in den frühen Jahren. Brechts Galilei erarbeitete er zu Exilzeiten in Bochum. Stilbildend war auch sein brasilianischer Shakespeare mit Hamlet vor 30 Jahren. Zuletzt nahm er sich die frühe Faustversion des Engländers Christopher Marlowe vor und Samuel Beckets Klassiker Warten auf Godot. Fast immer übrigens hat er, wie es gerade große Mode ist im europäischen Theater, Texte überschrieben. Das passte gut zum Konzept des brasilianischen Dichters Oswald de Andrade, der die kreative Aneignung und Verarbeitung aller fremden Kulturen postulierte im anthropophagischen Manifest. Bis zuletzt blieb der Regisseur auch politisch präsent. In einem der letzten Gespräche nach der neuerlichen Lula-Wahl benennt er die zentralen Probleme Brasiliens: Umwelt, Bildung und Armut.
O problema mais grave do Brasil para mim é meio ambiente. Meio ambiente e pobreza.
Das Theater weltweit hat eine der eigensinnigsten Persönlichkeiten verloren, durchaus vergleichbar dem englischen Weltbürger Peter Brook. Cécelso hat dem Rest der Welt auf Portugiesisch die Moderne erklärt, als Autor, Regisseur und Musiker.
Canta, 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 canta pra não chorar.
Wie singt er da? Cante pra não chorar, singe, um nicht zu weinen. Trauer und Dankbarkeit teilen derzeit all die, die ihn kennenlernen durften.
Michael Lages erinnert für uns in Rang 1 an José Celso Martinez Correa, der in dieser Woche verstorben ist.
Die geniale Stelle.
Und die hat heute die Dramaturgin Sophie Oldenstein für uns. Sie hat ihren großen Theatermoment bei einem deutschen Klassiker erlebt.
Meine geniale Stelle war in einer Inszenierung von Jan Neumann, die ich vor ein paar Jahren im Nationaltheater in Weimar gesehen habe, in Wilhelm Tell.
Dieses ist des Landvogts Will und Meier. Dem Hut soll gleiche Ehre wie ihm selbst geschützt.
Schillerstücke sind oft sehr pathetisch, gerade der Tell, und ich hatte gar nicht mit so viel gerechnet. Und das Stück begann dann aber damit, dass der Schauspieler, der Wilhelm Tell, spielte, mit einem Kollegen auf die Bühne kam und beide trugen überdimensionierte Apfelkostüme und fingen an, sich gegenseitig mit Dartpfeilen abzuwerfen. Und ich hatte daran wahnsinnigen Spaß. Die gingen dann auch irgendwann wieder ab und ich war schon ganz traurig, weil ich wollte, dass es so weitergeht. Und sie starteten dann aber wirklich mit dem Schiller. Und der war dann wirklich so ernst und pathetisch, wie Schiller ist. Und es gab aber immer wieder diese kleinen komödiantischen Ausstiege. Und die machten das überhaupt erst ertragbar, was dort auf der Bühne verhandelt worden ist. Und ich fand, es war wirklich total genial, weil es einem geschafft hat, diese Schwere der Sprache und der Themen total spielerisch näher zu bringen und die eigene Abwehrhaltung dazu einzureißen.
Die Dramaturgin Sophie Oldenstein über einen ganz besonderen Wilhelm Tell in Weimar. Damit verabschieden wir uns. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Unsere Beiträge können Sie wie immer auch online nachhören unter deutschlandfunkkultur.de. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie's gut.